Deutschlandfunk Kultur heute.
Sommer oder Winter, Hitze oder Schnee. In der Literatur war das Wetter lange vor allem Kulisse oder Spiegel der Figuren. In der Gegenwart wird das Klima aber immer häufiger Hauptdarsteller vieler Geschichten. Darüber sprechen wir gleich. Und auch darüber, ob das in Klagenfurt beim Ingeborg-Bachmann-Preis ein Thema ist. Außerdem eine neue Inszenierung von Richard Wagners Walküre in München und ein neues Stück des Schriftstellers Kaleb Erdmann, in dem es im weitesten Sinne ebenfalls um den Klimawandel geht. Ich bin Anja Reinhardt, willkommen zu Kultur heute. Waldbrände, anhaltende Hitze und ein Ort, an dem die Menschen darauf warten, dass endlich Regen fällt. Als Franziska Gänzler vor 4 Jahren ihren Debütroman Ewig Sommer veröffentlichte, wirkte dieses Szenario irgendwie noch zukünftig. Angesichts der Rekordhitze in Europa liest sich der Roman heute aber wie eine Beschreibung der jetzigen Extremhitze. Gänzler erzählt vor allem von den Menschen, von Angst und Erschöpfung, von Fürsorge und Einsamkeit und von der Frage, wie eine Gesellschaft aussieht, wenn der Ausnahmezustand zur Normalität wird. Ich habe Franziska Gänzler gefragt, ob die entscheidende Erkenntnis dieser Hitzewelle ist, dass Schutz eine soziale Frage ist.
Ich glaube schon, also dass es immer mehr dazu führt, dass man eigentlich auch im Sommer dann zu Hause bleibt, zumindest so in den Tagesstunden. Und dass es auch für Kinder dann ja zum Beispiel mehr bedeutet, zu Hause zu bleiben. Und das ist in Ewig Sommer auch Realität, wobei im Roman die Verbarrikadierung gar nicht so stattfindet, sondern da gibt es auch immer wieder Szenen, in denen die Protagonistin sich zum Beispiel sonnt, was dann aus verschiedenen Gründen, nicht nur die Hitze, sondern auch durch die Waldbrände, so eine seltsame Verschiebung sein soll, um eben zu zeigen, wie sehr die Menschen sich dann auch an alles irgendwie immer gewöhnen. Ich muss aber sagen, jetzt in diesen Tagen habe ich immer so das Gefühl, man gewöhnt sich eben an extreme Hitze eigentlich nicht, weil der Körper das einfach gar nicht so wegstecken kann.
Ich meine, das Interessante ist ja, dass es, wie Sie ja auch gerade geschildert haben, die Momente von Fürsorge und Nähe ja eben, also von menschlicher Begegnung eben auch in Ihrem Roman gibt. Und die Frage ist ja dann tatsächlich auch, also was ist das Szenario für die Zukunft? Wird die Gesellschaft eher auseinanderdriften, also in so einer Art Corona-Szenario, wo wir uns tatsächlich alle zurückziehen in die eigene Wohnung? Oder schafft es vielleicht doch auch Möglichkeiten der Solidarisierung?
Also ich finde, man sieht schon in so einer Hitzephase wie jetzt, dass Leute mehr erstmal auch aufeinander zugehen. Ich sehe auch viel auf Social Media Aufrufe, wie man damit umgeht, dass man zum Beispiel bei älteren Personen auch mal anruft oder dass man eben guckt, dass man Sonnencreme und Wasser auch mitnimmt, um das auch zu teilen. Also ich habe die Hoffnung, dass sich die Tagesabläufe wahrscheinlich dann einfach anpassen. Das macht man ja, wenn es irgendwie geht, auch jetzt schon vielleicht, dass man über mittags eher nicht rausgeht und eher so eine Siesta sich vielleicht einlegt, wenn man die Möglichkeit hat. Und dass man jedes ja, dann doch aufs Neue so ein bisschen wieder in diesen Solidaritätsgedanken kommt, wie es ja auch im Winter die Kältebusse gibt beispielsweise. Und ja, ich versuche da optimistisch zu sein und das den Menschen auch ja zuzutrauen.
Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass sich vielleicht ein Stück weit unsere Vorstellung von der Zukunft insofern geändert hat, als dass der Sommer ja eigentlich immer etwas ist, worauf sich die meisten Menschen freuen, weil es eben tatsächlich ja auch eine Auszeit ist, weil man auf Wärme hofft, die man relativ lange nicht hatte. Verändert der Klimawandel auch diese Vorstellung von Zukunft?
Also ich kann da nur so von mir sprechen und ich merke das ziemlich stark, dass sich so die Freude so ein bisschen verändert hat und ich jetzt eher auch so bangend irgendwie dann auf die Temperaturkurve gucke und so denke, oh Gott, aber ich wohne auch im Dach, muss ich dazu sagen, also im Dachgeschoss. Ja, vielleicht liegt es auch an einem wachsenden Bewusstsein dann, dass man eben mehr auch die Gefahren kennt und nicht mehr so sorglos einfach auf sich selbst blickt, wenn man jünger ist oder so. Aber vermutlich mit noch steigenden Temperaturen wird es ja mehr und mehr auch quälend. Und da glaube ich schon, dass auch zu Recht natürlich Angstgefühle bei den Menschen erstarken.
Ich meine, eine Sache, die Sie in dem Roman auch verhandeln, ist ja, dass der Ausnahmezustand eben zur Normalität wird. Und wenn wir uns dieses Szenario jetzt mal vorstellen unter den realen Bedingungen, was heißt das für eine Gesellschaft, wenn so eine Art von Ausnahmezustand zur Normalität wird?
Ich finde es schwierig zu beantworten, weil es liegt ein bisschen ja auch was Positives darin, dass der Mensch eben sich immer adaptiert. Und zum anderen liegt darin ja auch die Gefahr, dass man vielleicht das Gefühl hat, man kann jetzt ja auch nichts mehr ändern und weniger aktivistisch ist, als man vielleicht sein könnte. Ja, ich glaube, also ich kann darin gar nicht so Vor- oder Nachteil sehen. Ich halte es einfach für eine Tatsache, dass Menschen sich anpassen und jede Hölle sich auch normalisieren kann, solange man halt irgendwie darin noch ausharren kann. Ich würde mir aber einfach wünschen, dass es natürlich gerade politisch auch ein Handeln gibt und eine echte Klimapolitik.
Die Schriftstellerin Franziska Genzler über die Extremhitze in Europa, die sie in ihrem Roman Ewiger Sommer vor 4 Jahren schon fast vorweggenommen hat. Und die Temperaturen machen es den Autorinnen und Autoren beim Bachmann-Preis in Klagenfurt auch nicht gerade leicht. Die 50. Tage der deutschsprachigen Literatur haben am Mittwoch begonnen. Am Sonntag wird aus den insgesamt 14 Teilnehmern die oder der Preisträger bekannt gegeben. Und für uns in Klagenfurt ist mein Kollege Holger Heimann. Holger, weil wir ja gerade mit der Schriftstellerin Franziska Genzler über ihren Klimaroman in Anführungszeichen gesprochen haben, ist das auch ein Thema bei den Texten, die in Klagenfurt gelesen werden?
Ja, durchaus. Gleich der erste Beitrag von Fiona Sironic beschäftigte sich mit Wetterphänomenen. Es ist da allerdings nicht die Hitze, die zu schaffen macht, sondern Starkregen, der sorgt für Schimmelflecken in einem Haus, die sich dann immer weiter ausbreiten. Das Schöne hier an Klagenfurt ist zum Glück auch, dass man zur Abkühlung immer mal wieder in den See springen kann, weil heiß ist es hier natürlich auch.
Ja, das freut uns für alle. Aber die wichtige Frage, die ich eigentlich an dich habe, und das darf man auf der Zielgeraden ja jetzt schon mal fragen, hast du schon einen Favoriten oder eine Favoritin?
Ja, ich habe eigentlich 2 Favoriten, die sich hier so herauskristallisiert haben an den beiden Tagen, was Vorhersagen wirklich schwierig macht. Gestern stach ein Text heraus, Ostblock-Mädel heißt der von Kinga Todt. Das ist eine ungarische Lyrikerin, die in Österreich lebt. Und in ihrem Beitrag erzählt sie von der Situation ungarischer Frauen, die nach Österreich zum Arbeiten kommen. Es wird nicht über diese Frauen gesprochen, sondern die erzählen selbst. Sie schaffen auf Feldern und wischen sich mit ihren Diplomen den Schweiß ab. Also es ist ein sehr bildstarker, expressiver Text. Ja, und heute ragte dann Lena Schäte mit ihrem Beitrag »Was wir tragen« heraus. Sie ist keine unbekannte Autorin, muss man sagen, mit ihrem autofiktionalen Roman »Das Schwarz an den Händen meines Vaters« war sie im Vorjahr für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und in ihrem Klagenfurt-Text, da geht es um 2 dicke Mädchen. Es ist eine ganz einfach erzählte, dabei hochemotionale Geschichte. Und ich muss sagen, das ist mein Favorit.
Und warum? Vielleicht kannst du nochmal erklären, was macht die Qualität dieses Textes aus? Und wie hat die Jury das vor allen Dingen gesehen?
Ja, diese 2 Mädchen aus ganz einfachen Verhältnissen, die sind krasse Außenseiter, die sich miteinander verbünden gegen eine feindliche Welt, gegen Gewalt, die sie in der Schule erfahren, Gewalt auch zu Hause. Das ist eine Geschichte, die auch schon ganz eindrücklich beginnt. Ich schlag vor, wir hören einfach mal rein.
Wir finden zueinander, weil wir die dicksten Mädchen der Schule sind. Der Rest strömt in der Pause Richtung Mensa. Doch wir gehen zur Schultoilette an der Turnhalle, zu der sonst kaum jemand geht, essen unsere Brote in den Kabinen, auf dem Klodeckel sitzend, wo die Blicke nicht auf unseren kauenden Mündern ruhen.
Ja, das war der Anfang und der macht schon deutlich, es ist ein sehr anrührender Text, aber der ist an keiner Stelle irgendwie weinerlich oder anklagend. Der hat auch etwas Abgründiges, wie sich bald zeigt. Die beiden Mädchen sind nämlich nicht nur Opfer. Lena Schäte erzählt davon, wie sie sich gegen diese Gewalt zur Wehr setzen und dabei selbst gewalttätig werden und Rachefantasien entwickeln. Die Jury, die war durchweg angetan. Thomas Stressle, der die Autorin eingeladen hatte, der lobte die existenzielle Wucht des Textes. Und Laura de Weck, die attestierte ihr literarische Superkraft.
Das sind ja jetzt doch recht unterschiedliche Themen. Gibt es vielleicht, 10 Autorinnen und Autoren haben jetzt schon gelesen, auch Motive, die dann doch immer wieder auftauchten?
Ja, du sagst es, diese beiden Texte sind sehr unterschiedlich und die zeigen schon die ganze Spannbreite des Wettbewerbs. Ja, Themen, es ging um Krankheiten, um Vater-Sohn-Beziehungen, um soziale Ungleichheiten, Ausgrenzung, um die Sehnsucht nach perfekten Körpern auch. In diesem Jahr sind unter den 14 Autoren, die lesen, übrigens 10 Frauen, wie im Vorjahr auch. Und das ist durchaus ein Trend, der sich hier fortsetzt. Vor längerer Zeit war es eher umgekehrt, da waren die Frauen in der Überzahl. In gewisser Weise werden also jetzt die Verhältnisse zurechtgerückt, könnte man sagen. Hinzu kommt, die meisten literarischen Debüts, die stammen mittlerweile von Frauen.
Klagenfurt, das können wir noch kurz am Schluss vielleicht thematisieren, war eigentlich auch immer ganz gut für Aufreger. Gab es dieses Jahr schon einen?
Ja, den Klagenfurt-Aufreger, den gab es auch. Slata Ruschal, eine Münchner Autorin, die hatte in einem Zeitungsinterview angekündigt, den Raum nach ihrer Lesung zu verlassen. Ja, und das hat sie dann auch getan. Es sei nicht ihr Job, einer Jury zuzuhören, sagte sie, schon gar nicht einer, die wie in Klagenfurt ganz selbstbezogen diskutiere. Ganz Unrecht, muss man sagen, hat sie nicht. Wer lange genug in Klagenfurt dabei ist, der erinnert sich, dass die Jury zuweilen mit markigen Statements doch vor allem sich selbst abfeierte. Aber man muss auch sagen, diese Zeiten, die sind doch eher wirklich vorbei. Es gibt im Gegenteil einen sehr ernsthaften, ganz konstruktiven Umgang mit den Texten. Zuweilen ist die Jury beinahe rührend darum bemüht, noch die misslungensten Texte zu verteidigen.
Holger Heimann aus der Literaturredaktion, live vom Bachmann-Preis in Klagenfurt. Vielen Dank. Selbst wer sich für Oper nicht interessiert und schon gar nicht für Richard Wagner, der kennt diese Musik, der Walkürenritt aus dem Ring des Nibelungen. Die Nationalsozialisten nutzten die Musik, um die Wehrmacht heroisch zu inszenieren. Der US-amerikanische Regisseur Francis Ford Coppola baute den Walkürenritt in seinen Film Apocalypse Now ein, wo Militärhubschrauber zum tödlichen Angriff auf ein vietnamesisches Dorf fliegen. Mit dieser Musik aus Wagners Walküre ist also auch eine Gewaltgeschichte verbunden. Und genau daran knüpft Tobias Kratzer an, der an der Bayerischen Staatsoper diesen zweiten Teil von Wagners Ring neu inszeniert hat. Eigentlich ist Kratzer seit einem Jahr Intendant der Staatsoper in Hamburg. Da liegt vielleicht erstmal die Frage an unseren Musikkritiker Jörn Florian Fuchs nahe: Wieso macht er die Walküre dann in München?
Das ist schon ganz lange verabredet, bevor er die Intendanz in Hamburg angenommen hat, beziehungsweise sogar, denke ich, bevor er da überhaupt für im Gespräch war. Und bei Wagner heißt es ja immer, was du bist du nur durch Verträge. Daraus ergibt sich das, dass er also außerhalb von Hamburg in Anführungszeichen nur diese kleine Sache namens Ring des Nibelungen in München inszeniert, Tobias Kratzer.
Und du warst gestern bei der Premiere und ich habe es vorhin schon gesagt, die Walküre als Gewaltgeschichte. Was bedeutet das in dieser Inszenierung? Was macht Tobias Kratzer daraus?
Also es gibt ja ein Zwillingspaar, Sigmund und Sieglinde, Geschwister, die zunächst nichts davon wissen, als sie sich treffen. Dieser Sigmund kommt als ein Geflüchteter in ein Haus und trifft dort seine Zwillingsschwester, die er nicht erkennt. Hunding, der böse Ehemann von Sieglinde, spielt eine Rolle. Aber diese Geschwister, die haben eine sexuelle Beziehung, die zeugen den Siegfried. Das wird hier auch gezeigt, dargestellt auf der Bühne und erkennen sich danach erst als Geschwister. Und das ist in einem sehr hyperrealistischen Häuschen alles erzählt, irgendwo im Wald, vielleicht in Bayern, außerhalb von München sehen wir das. Und dann ist eben der große Bruch, der dritte Aufzug. Wir sehen Videos, die Walküren sammeln Helden ein. Die Helden sind im englischen Garten. Das ist ein umgekippter Fahrradfahrer. Das ist jemand, der in der Isar ertrunken ist. Und diese Helden werden dann in die Oper hineingeholt, ins Nationaltheater. Und dort findet der Schlussaufzug statt. Das ist begrenzt überzeugend. Warum erstmal ein Held ist jemand, der ertrunken ist, und zweitens, warum das Ganze im Nationaltheater stattfinden muss? Das ist so ein bisschen eine Referenz an die Uraufführung der Walküre, die es ja in München gab, im Nationaltheater.
Die Figurenkonstellation, die ist einigermaßen komplex. Es geht um Ehebruch, es geht um Inzest. Du hast vorhin schon von dem Zwillingspaar gesprochen. Um Götter, die ihre Macht verteidigen, und um rebellische Töchter. Und da wären wir bei Brünnhilde. Man könnte vielleicht sagen, ist die interessanteste Figur im ganzen Ring. Was ist sie bei Tobias Kratzer?
Sie ist schon die Lieblingstochter von Gott Wotan. Aber was die Brünnhilde- und Wotan-Geschichte betrifft, ist es relativ klar, eine Vater-Tochter-Beziehung, die eben schief geht, weil Brünnhilde untreu war und sich einem Befehl des Vaters widersetzt hat. Das wird alles soweit klar erzählt. Am Schluss gibt es den berühmten Feuerzauber ja, und Brünnhilde wird dann von Wotan eingeschlossen, gleichsam in Schlaf versetzt, in ein Flammenmeer. Und das ist hier so, dass der Feuergott Loge kommt und nur ein Teelicht hingestellt wird vor Brünnhilde im Nationaltheater auf einer Matratze und wir sehen auf einem Video die Hütte von Siegmund und Sieglinde nochmal, wie sie abgefackelt wird. Brünnhilde versucht sich übrigens auch umzubringen zunächst, es fällt aber vermutlich nur in ein Koma, ritzt sich also den Arm auf, weil ohne sie geht ja der Ring nicht weiter und Wotan versucht sich auch nochmal umzubringen, was er nicht kann, weil er ist ja ein Gott. Also da merkt man schon, es sind viele Ideen, viele Details, aber es ist mir ein bisschen zu zusammengepuzzelt und ich fand es insgesamt dann gerade im Schlussakt ein bisschen zu wirr.
Jetzt ist eigentlich bei der Musik seit 1945, könnte man sagen, die Frage, kehrt man das Heldenhafte so richtig raus oder kann man das irgendwie auch anders machen? Wie geht Wladimir Jurowski, der Dirigent, das an und auch die Sängerinnen und Sänger?
Jurowski macht es mit dem Staatsorchester technisch ziemlich gut, aber er meißelt einzelne Sachen heraus, für mich zu sehr heraus, nach dem Motto, hört mal an, was ich da jetzt gefunden habe. Das klingt dann brüllend laut und ist ein bisschen heterogen eigentlich, wenn man auf den Klangfluss schaut. Sängerisch sehr gut, Irene Roberts als Sieglinde, die Brünnhilde von Mina Lisa Werele, das fand ich zu metallisch, auch zu monochrom insgesamt. Und die große Entdeckung war der Wotan von Nicholas Brownlee im Debüt hier, der das mit einer großen, sehr jugendlichen, wunderbaren Kraft singt. Und das ist der berühmte Feuerzauber am Schluss. Da hören wir Nicholas Brownlee. Insgesamt ein großer Abend, kann man sagen, was das Publikum betrifft. Die waren sehr angetan, weil sie auch ihr München ja auf dem Video hatten. Ich bin gespannt auf den dritten Teil, erwarte mir da allerdings insgesamt vor allen Dingen szenisch ein bisschen mehr.
Jörn Florian Fuchs über die Walküre von Richard Wagner an der Staatsoper München, inszeniert von Tobias Kratzer. Kaleb Erdmann gilt als einer der interessantesten jüngeren Autoren Deutschlands. Für seinen Debütroman »Wir sind Pioniere« erhielt er 2024 den Debütpreis der Lit Cologne. Sein zweiter Roman »Die Ausweichschule« setzt sich mit dem Amoklauf von Erfurt auseinander, den er als Kind miterlebt hat. Nun ein Theaterstück, das in einer fiktiven Stadt am Fuße des Kyffhäusergebirges spielt, in Debritz, so heißt auch das Stück. Dort streitet man über eine Salzquelle, die früher Wohlstand brachte, jetzt aber die Umwelt verseucht. Erdmann erzählt vom ökonomisch abgehängten Osten und greift dabei auch regionale Mythen auf, etwa die Legende vom im Kyffhäuser schlafenden Kaiser Barbarossa. Dafür erhielt er in diesem Jahr den Kleist-Förderpreis. Am Badischen Staatstheater Karlsruhe wurde Debritz jetzt uraufgeführt und Christian Gampert hat es gesehen.
Trocken ist es in Debritz, der dürrste Ort überhaupt, als hätte der Autor Kaleb Erdmann die derzeitige Hitzeperiode vorhergesehen. Die Rübenbäuerin Peggy schleppt Mineralwasserkisten, aber der gelbstichigen, sohlegetränkten Apathie, die über dem Provinznest liegt, kann sie nicht entkommen. Obwohl sie einst Salzprinzessin war, will Peggy die Sohlequelle trockenlegen, die das Wasser für ihre Schweine vergiftet. Während ihr Lover Mike sich nostalgisch an sein Streetball-Team der Nullerjahre erinnert. Das Setting, das der Autor Kaleb Erdmann für seine fiktive ostdeutsche Provinz ersonnen hat, konfrontiert die aufbegehrende Bäuerin Peggy mit einer in Drebitz Urlaub machenden, leicht bekleideten Simone aus Böblingen. Die sucht an der Salzquelle nicht nur Heilung, sondern auch Männer und wird vom Bürgermeister als Sponsorin für eine marode Sporthalle angeworben. Simone vertreibt nebenbei Salzprodukte als Schönheitsmittelchen.
Ich halte die Füße einen Tag lang in euer Sohle Zauberwasser und die Hornhaut ist wie weggeblasen.
Kaleb Erdmanns Stück ist einerseits fast kabarettistisch konstruiert und so nimmt die Regisseurin Brit Bartkowiak das auch. Überschaubare Charaktere, knallige Pointen. Aber unter der Lustigkeit gibt es eine depressive Schicht. Die Menschen leiden unter einer Art Abgeschiedenheitssyndrom. Und das ist nicht nur ökonomischer Art. Die Treuhand hat uns Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen kaputt gemacht, heißt es einmal. So sieht es in der pappmaché-artigen Salzlandschaft der Bühne auch aus. Hier wurde wirklich alles abgewickelt, auch das Selbstbewusstsein der Menschen. Und die eigentliche Frage lautet, soll man bleiben oder gehen? Für die Zuckerrübenbäuerin Peggy ist die Antwort klar.
Ich will vor 20 Jahren aus Debritz weggegangen sein, will vor 10 Jahren gewusst haben, wie
Orientierung für die Debritzer verspricht in all der Düsternis der Salzgeist, der im Kyffhäuser schlummernde Kaiser Barbarossa, eine Symbolfigur rechter Kreise. Barbarossa kam im 12. Jahrhundert auf dem dritten Kreuzzug ums Leben, aber angeblich ist er gar nicht tot, er schläft nur und wird wiederkommen, um die Nation zu einen. Auch manche Bewohner von Debritz glauben daran. Dieser Barbarossa wird nun von Antonia Mohr mit Rotbart und Langhaarperücke als freundliche Karikatur gespielt, ein gesprächiges Märchenmännchen. Die Schauspielerin sucht stets Kontakt zum Publikum, verteilt Vita-Cola und macht den Bottle-Flip. Als rechte Heldenfigur ist dieser Barbarossa eher ungeeignet, aber das Volk ist begeistert.
Doch irgendwann, in Tagen größter Not, da wacht er auf, um uns zu neuer Herrlichkeit zu führen. Die Vita-Cola wird dann sprudeln aus den Brunnen und es gibt Blechkuchen.
Die zwischen Heimatgefühlen und trotziger Aufbruchstimmung schwankende Bäuerin Peggy wird gegeben von der sehr talentierten Rebecca Seidel. Wie die Torschlusspanik und Verzweiflung an der Provinz spielt, das ist sehr energisch und vorsichtig zugleich. Denn es geht nicht nur um die Wasservergiftung, es geht auch um geistige Verödung. Also, in Debritz ist keine Liebe möglich. Komm, lass uns gehen. Peggys Lover kann das nicht. Die Aufführung ist sehr lustig, es gibt eine hübsche Bürgermeisterparodie und sehr böse zugleich. Das Wasser ist rostig, die Straßen kaputt, die meisten Menschen schon weg. In einer Art Kneipenambiente, das Publikum sitzt an Tischen, kämpft man mit dem Putzfeudel gegen böse Barbarossa-Geister. Die sind mit Theater nicht zu vertreiben, aber Kaleb Erdmann zeigt, wie viel Kreativität und Widerstand in den angeblich abgehängten Peggys des Ostens stecken könnte.
Debritz von Kaleb Erdmann, zu sehen am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Über Hitze haben wir in dieser Sendung schon gesprochen und damit beginnen auch die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Ja, denn die Hitze, sie wirkt sich auch auf die Kultur aus. Der Pariser Louvre, das größte Museum der Welt, schließt aktuell schon um 16 Uhr, weil sich in den historischen Räumen die Hitze staut. Etliche Festivals und Open-Air-Veranstaltungen in Deutschland und Europa sind abgesagt. Zum Beispiel das Sunset Beach Festival im Ruhrgebiet, die Paris Pride Parade und die jährliche Nachstellung der berühmten Schlacht bei Waterloo in Belgien. Auch das Berliner Bücherfest und Vorstellung im Theaterzelt Schwerin, Aufführung des Festivals Junges Theater Lünen, wurden in den Herbst verschoben. Aber Kultur kann auch helfen. Viele Städte erheben wegen der Hitze keinen Eintritt mehr für ihre klimatisierten Museen. Zum Beispiel Erfurt, Karlsruhe, Mannheim und Krefeld. So lässt sich ein kühler Kopf bewahren, dem zugleich noch bestes Futter geboten wird. Ein bisschen Hoffnung mit Blick auf die Temperaturen macht vielleicht diese Liedzeile: Was steigt, muss auch sinken.
What goes up?
What goes up must come down. David Clayton Thomas hören wir da mit Spinning Wheel. Der war Frontman der Band Blood, Sweat and Tears, für die er Spinning Wheel auch geschrieben hat. Der kanadische Sänger und Songwriter ist, wie gestern Abend bekannt wurde, im Alter von 84 Jahren in Toronto gestorben. Die Band mit dem unverkennbaren Bläsersound und der unverkennbaren Stimme von David Clayton Thomas verkaufte Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre mehr als 40 Millionen Platten und gewann 2 Grammys. David Clayton Thomas verließ die Band 1972 und veröffentlichte mehr als ein Dutzend Soloalben. David Clayton Thomas, der Sänger und Songwriter, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Die berühmte Raphael-Loggia im Vatikan wird restauriert. 5 Jahre lang soll ein Team von mehr als 20 Restauratoren an dem 1300 Quadratmeter großen Gemälde arbeiten. Die Sanierung soll 4,8 Millionen Euro kosten.
Das waren die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler. Bis zu 100.000 Stellen könnten bei Volkswagen gestrichen werden. Mehr dazu in den Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.